Gern zum Anfang nochmal beten, ihr dürft aber gerne einfach sitzen bleiben. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für alles, was du bisher in diesem Gottesdienst schon getan hast, Herr, dass du hier anwesend bist, dass du wirkst, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du unsere Herzen berührst, Gott, und ich bitte dich, dass du jetzt einfach sprichst durch dein Wort, Herr, dass du durch mich sprichst, dass du deine Worte in mich hineinlegst, Gott, ich bitte dich, dass du meine Zunge wirklich führst, Herr, dass sie wirklich Worte des Lebens, Worte der Ermutigung und des Aufbauens spricht und nichts, was niederreißt oder was kaputt macht, Gott. Ich bitte dich, dass du mich wirklich bewahrst und dass du mich führst, Herr, dass du mich führst mit deinem Heiligen Geist, Herr, und dass du unsere Herzen öffnest, heute aus deinem Wort zu hören, Herr, und gestärkt und gekräftigt zu werden und einfach dich besser kennenzulernen, Gott, heute Morgen. Amen. Genau, für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Marc und wie ihr seht, darf ich heute mal wieder für euch predigen. Genau, seit einer Weile, seit ein paar Wochen sind wir in der Predigtreihe We Are Family und da haben wir ganz zum Anfang gehört in der ersten Predigt einfach, dass Jesus Gott ist und dass sich in der Gemeinde alles um ihn dreht. Dann haben wir Predigten gehabt über, ich sag mal, den dreifältigen Auftrag der Gemeinde, ja, nach oben Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, nach außen zu gehen, Menschen zu lieben und zu seinen Jüngern zu machen und auch nach innen, hier in der Gemeinde, wirklich Jüngerschaft zu leben, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und wir haben auch vor 2 Wochen gehört, dass wir die Braut Christi sind, dass wir als Gemeinde die Verlobte Christi sind, mit der er sich verlobt hat und wo das Hochzeitsfest noch aussteht. Unsere heutige Predigt steht unter dem Thema unüberwindbare Gemeinde. Und ich glaube, was Gott uns heute durch den Bibeltext, den wir gleich zusammen anschauen werden, sagen möchte, ist: Habt keine Angst, ihr seid meine Gemeinde und keine Macht des Bösen kann euch etwas anhaben. Die Bibelstelle, die wir heute zusammen anschauen, das steht in Matthäus-Evangelium in Kapitel 16. Und wer eine Bibel hat oder eine Bibel-App oder sonst irgendwas, der darf die gerne aufschlagen, rausholen, mitlesen. Ansonsten seht ihr auch, ist es schon hier auf der Leinwand. Wir lesen es zusammen, das heißt, ich lese es laut und ihr dürft es gerne leise mitlesen oder einfach zuhören. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Also wer Jesus, spricht hier von sich selbst, wer er selbst ist. Sie aber sagten: Einige sagen Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Jesus spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer bin ich oder wer ich bin? Und Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wir sehen hier in den ersten 4 Versen von dieser Stelle. Kannst du noch mal eins hochgehen? Genau. Dass Jesus seine Jünger einfach fragt: Für wen halten mich denn die Menschen? Und die Antwort der Jünger ist eigentlich relativ eindeutig. Sie nennen zwar verschiedene Namen, aber was im Endeffekt rauskommt, was die Menschen über Jesus dachten in dieser Zeit, war, dass er ein Prophet ist. Ja, sie haben seinen Dienst erlebt, sie haben seine Wunder gesehen und haben einfach gesagt, ja, das muss ein Prophet sein. Und für einen Propheten gehalten zu werden, ist auch in der damaligen Zeit so ziemlich die höchste Ehre gewesen, was man einem Menschen machen konnte. Ja, Propheten waren die Menschen, die von Gott auserwählt waren, von ihm gehört haben, zu seinem Volk gesprochen haben, das Volk geleitet haben. Und obwohl das höchste Kompliment eigentlich war, das man einem Menschen zu der Zeit machen konnte, wird Jesus eigentlich überhaupt nicht gerecht. Und heute ist es, glaube ich, ähnlich. Ja, also damals ging es den Menschen so, sie haben diese Wunder gesehen und konnten sich das nicht erklären und haben das irgendwie versucht, in ihr Weltbild zu integrieren. Ja, und das Einzige, was ihnen eingefallen ist, so im ersten Moment, war halt ein Prophet. Das haben sie schon erlebt, die haben Wunder getan. Ja, das ist ein Prophet. Und ich glaube, heute ist es ähnlich. Ja, sofern man wirklich glaubt, dass Jesus gelebt hat, dass er eine reale Figur in der Geschichte war, dann halten ihn viele vielleicht einfach für einen Religionsstifter oder für einen guten Menschen, für einen Pazifisten oder manche sagen auch vielleicht, er ist eher so ein Hippie gewesen. Und vielleicht sagen sogar manche, er ist wirklich ein Vorbild, er ist ein guter Mensch, den es lohnt nachzuahmen. Aber ich glaube oder ich finde, was in dieser Stelle hier sehr, sehr offenbar oder sehr, sehr klar wird, ist, wer Jesus wirklich ist. Und Petrus sagt es, er hat es erkannt, er sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, der Christus, er ist der Messias, der Gesalbte, der eine, der von Gott geschickt worden ist. Der eine, auf den alle Juden zu der damaligen Zeit gewartet haben. Und auch für uns ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir wissen, wer Jesus wirklich ist. Ja, dass wir diese Wahrheit glauben, weil ich glaube fest, dass sich dadurch entscheidet, ob wir wirklich zu seiner Gemeinde, von der wir die letzten Wochen gehört haben, dazugehören. Ja, ich glaube wirklich, dass das, was du über Jesus glaubst, das entscheidet im Endeffekt, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Ja, wenn wir in der Bibel lesen, in den Evangelien, im Neuen Testament, dann sehen wir, dass viele Menschen Jesus nachgefolgt sind. Wenn wir uns an die Geschichten erinnern von den Essensvermehrungen, wo Jesus Wunder getan hat und aus wenigen Fischen und Broten so viel gemacht hat, dass 4.000 bis 5.000 Menschen satt geworden sind. Also sind ihm riesige Massen an Menschen gefolgt. Aber wenn wir dann weiterlesen in der Apostelgeschichte und sehen, wie groß die Gemeinde war, dann lesen wir von 120 Leuten. Und ich bin überzeugt, dass diese 120 im Vergleich zu den 4.000 bis 5.000 oder vielleicht auch 10.000, wenn, weil es steht teilweise es nochmal Männer und Frauen, also nur Männer, die 5.000 und Frauen nochmal genauso viele und Kinder. Wenn wir das im Vergleich sehen, ich glaube, diese 120, das waren die, die hatten wirklich verstanden, wer Jesus ist. Und da stellt sich für uns auch die Frage, ja, was glaubst du, wer Jesus ist? Du, der da heute Morgen hier sitzt, ist er für dich einfach ein Lehrer? Ist er ein guter Mensch, der irgendwie Frieden auf diese Welt bringen wollte und deshalb diese Religion des Christentums gegründet hat? Oder glaubst du wirklich für dich persönlich, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ja, der auf diese Erde kam, um für deine Errettung am Kreuz zu sterben, damit du Teil dieser weltweiten Gemeinde, seiner Gemeinde sein kannst und in der Ewigkeit bei ihm bist. Im Vers 17 haben wir vorhin gelesen, steht, glückselig bist du, sagt Jesus zu Petrus, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Ja, wir lesen hier ganz klar, dass dieser Glaube, diese Erkenntnis, die Petrus hatte von Jesus Christus, dass sie nicht auf menschlichen Gedanken und Überzeugungen ruht. Ja, das sagt Jesus ihm ganz deutlich, sondern dass sie allein ein Geschenk Gottes ist, dass nur er uns wirklich offenbaren kann, und verstehen lassen kann, wer Jesus wirklich ist. Und vielleicht fällt es dir noch schwer, das wirklich zu begreifen. Ja, vielleicht ist es einfach für dich nicht greifbar, wer Jesus wirklich ist. Ja, da möchte ich dich wirklich ermutigen und sagen, hey, dann bitte unseren Vater im Himmel, dir das zu offenbaren, weil ich glaube, dass er nichts lieber tut, als seinen Kindern erkennen zu geben, wer er ist und sich selbst zu offenbaren. Und wir lesen auch in der Bibel, wenn wir uns ihm nahen, wenn wir ihn suchen, dann wird er sich finden lassen, dann wird er sich uns, dann wird er sich offenbaren und sich zu erkennen geben. Ich muss gerade mal gucken, ob wir hier hinten auch gleich sind, weil das, okay. Genau, wenn wir jetzt weiterlesen in unserem Text, kommen wir auf den einen Vers, der, sage ich mal, relativ kontrovers diskutiert wird in der Christenheit und sehr unterschiedlich ausgelegt wird, aber auch sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann. Und das ist der Vers, den Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ich möchte nur ganz kurz auf die Möglichkeiten eingehen, wie man diese Stelle auslegen kann und was ich so für die wahrscheinlichste Möglichkeit halte, das in diesem Kontext, in dieser Situation auszulegen. Was erstmal wichtig ist, irgendwie macht man ein Mikro komische Sachen, was erstmal wichtig ist einfach zu wissen, Jesus benutzt hier ein Wortspiel. Ja, also im griechischen Urtext steht, du bist Petros, also einfach der griechische Name für Petrus, was lateinisch ist, nur so als kleine Hintergrundinformation. Und auf diesen Petra, also das griechische Wort für Fels, Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Was ich ganz interessant fand, ist Petros, bezeichnet eher sowas wie einen kleinen Stein oder ein Steinchen und Petra ist eher ein Fels, ja, also einfach eine bisschen größere Dimension. Und ich denke, das können wir auch einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir diese Auslegungsmöglichkeiten uns jetzt anschauen. Wunderbar, es klappt ja super. Danke dir, Steven. Das mit dem Klick-Klick-Sagen habe ich nicht so drauf, deshalb gut. was kann der Fels in dieser Stelle bedeuten, von dem Jesus spricht? Die erste und offensichtlichste Möglichkeit ist, dass es Petrus ist. Ja, er sagt, du bist Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Und es ist auch durchaus eine legitime Auslegung. Wir sehen Petrus als einen Leiter von der damaligen Gemeinde. An einer anderen Stelle sagt Jesus zu ihm, du sollst meine Schafe hüten, wenn ich weg bin. Das heißt also durchaus eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, es ist Petrus gemeint und seine Nachfolger im Sinne von in dem Amt, das er innehatte. Das ist die Auslegung, die römisch-katholische Kirche hat, mit der sie auch so ihr Papsttum rechtfertigt und sagt, Petrus war der Bischof von Rom, was er so nebenbei erst ungefähr 400 nach Christus das erste Mal genannt wurde, was die Auslegung eher ein bisschen unwahrscheinlich macht. Aber der Gedanke ist, Petrus und wenn er gestorben ist, alle ihm Nachfolgenden, die dieses Amt bekleiden, sind der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, Petrus steht einfach als Beispiel für die Apostel, für die 12 Apostel. Und da lesen wir auch in der Offenbarung, dass die 12 Apostel, deren Namen auf die Grundsteine der Mauer vom neuen Jerusalem gebaut sind, also ist auch wo man auch sagen kann, das hat einen Hintergrund, dass man es so auslegen könnte. Ich denke, woran wir als erstes denken, wenn wir den Vers lesen, wenn wir nicht gerade einen römisch-katholischen Hintergrund haben, ist, dass Jesus dieser Fels ist. Ja, Jesus bezeichnet sich selbst in der Bibel mehrfach als den Eckstein und als das Fundament des Glaubens und der Gemeinde. Und diese Aussage ist auch absolut richtig. Und trotzdem glaube ich, dass in dieser Stelle, in diesem Zusammenhang, Jesus noch was Spezifischeres meint als sich selbst als Fels, als Fundament der Gemeinde. Und das ist dieses Bekenntnis des Petrus, das wir vorher gelesen haben. Ja, Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich glaube wirklich, dass Jesus hier betonen möchte, dass dieses Bekenntnis zu ihm, zu Jesus Christus und diese Erkenntnis, die Petrus hatte über Jesus selbst, dass die das absolute Fundament ist. Ja, dieses Bekenntnis definiert im Endeffekt die Gemeinde Christi. Wir, du, ich, wir sind nur ein Teil der Braut Christi, wenn wir wirklich erkannt haben, wer Jesus wirklich war und ihn wirklich als unseren Messias, als unseren Retter, als unseren Erlöser und als wahren Gott bekennen. Jesus sagt selbst dazu in Matthäus 10, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich auch mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Also dieses Bekenntnis zu Jesus, in ihn zu erkennen, ist absolut essentiell, weil es der einzige Weg ist, dass Jesus sich im Himmel zu uns bekennt und dass nicht der Fall eintritt, was Jesus an anderer Stelle sagt. Viele sagen, Herr, Herr, aber ich sage, ich habe euch nie gekannt. Und ich bin überzeugt, dass in dieser Stelle, dass nicht Petrus als kleiner Stein oder irgendein Mensch als sein Nachfolger diese Aufgabe und auch Verantwortung wirklich tragen kann, das Fundament der Gemeinde zu sein. Ich bin wirklich überzeugt, dass nur Jesus Christus und der Glaube an ihn diesen Felsen, dieses Fundament bildet, auf dem die Gemeinde stehen kann. Ja, und damit kommen wir auch zum letzten Halbvers unserer Stelle und damit zum Hauptpunkt unserer Predigt heute. Und das ist dieser letzte Teilvers, wo steht, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Also auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja, hier lesen wir, dass die Pforten oder die Tore der Hölle die Gemeinde nicht überwinden können. Im griechischen Urtext steht hier statt Pforten der Hölle, also im Griechischen steht dort Pforten des Hades. Und Hades bezeichnet im griechischen Gedankengut in der damaligen Zeit einfach das Reich der Toten oder das Reich des Todes. Und was uns bewusst sein muss oder was wir damit im Hinterkopf haben müssen, ist die Tatsache, dass durch die Sünde jeder Mensch dem Tod unterworfen ist. Ja, das ist uns allen bewusst, wir werden alle eines Tages sterben. und wir durch die Sünde einfach dieser Macht dieses Totenreichs ausgesetzt sind, beziehungsweise waren. Genau, und das lesen wir in Römer 5, 12. Wunderbar, ist schon da. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Ja, durch die Sünde kam die Macht des Todes in unsere Welt. Aber das Gute ist, durch Jesus kann die Macht des Todes die Gemeinde nicht mehr überwältigen. Aus diesem Vers, diesem letzten Teilvers, die Pforten der Hölle sollen die Gemeinde nicht überwältigen, habe ich noch 3 Punkte abgeleitet, die mir wichtig geworden sind, die ich denke, die Gott einfach zu euch heute als Ermutigung sprechen möchte, herausgearbeitet. Der erste Punkt dazu ist, wir brauchen keine Angst vor dem ersten Tod zu haben. Das denkt sich vielleicht der eine oder andere, was ist der erste Tod? Man stirbt ja nur einmal. Mit dem ersten Tod meine ich und meint auch die Bibel das Ende unseres Lebens hier auf der Erde. Ja, irgendwann sind unsere Tage gezählt und wir werden gehen. Und das ist das, was die Bibel mit dem ersten Tod bezeichnet. Einige von euch, die mich schon ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich so in den letzten Zügen meines Medizinstudiums bin, dass ich jetzt das letzte Jahr damit verbracht habe, umsonst im Klinikum Mannheim zu arbeiten, aber ich habe ja ganz viel gelernt und deshalb war es absolut okay. Genau, und was man sich logisch denken kann, wenn man im Krankenhaus arbeitet, ist man ein bisschen mehr mit Leuten konfrontiert, die dem Tod vielleicht näher sind als so der durchschnittliche hier bei uns heute Morgen. Und was ich gesehen habe oder was man sehr schnell mitbekommt, wenn Leute einfach der Tod ihnen realer ist, ihnen bewusster ist, dass sie einfach Angst davor haben. Ja, sie gehen zwar unterschiedlich damit um, manche verdrängen das einfach schön. Das hatten wir auch als Beispiel, vor kurzem hatten wir mit meinen Großeltern auch, das ist ein naher Bekannter gestorben, hatten wir mit ihnen darüber gesprochen. Und man hat gemerkt, in diesem Gespräch ganz schnell ist das Thema Tod wieder weggewischt worden. Ja, also die sind auch noch ein bisschen näher dran am Tod als ich. Von daher, einfach als Beispiel, man kann das einfach gut wegdrängen, diese Angst. Andere habe ich dort erlebt, auch im Krankenhaus, die waren vollkommen verzweifelt, die haben ihren Emotionen freien Lauf gelassen, die wussten nicht, wie sie mit dieser Wahrheit, mit dieser Tatsache, dass der Tod vielleicht möglich oder vielleicht schon bald kommt, wie sie damit umgehen sollen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, wahrscheinlich auch viele von uns, Angst vor dem Tod haben. Und ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass wir als Menschen, wenn wir in Situationen sind, die wir nicht kennen, auf die wir uns nicht einstellen können, die wir vor allem nicht kontrollieren können, dass wir dann einfach Angst haben. Und vielleicht kennst du diese Angst aus deinem Leben. Ja, also mir ging es so, als vor ein paar Monaten, ein paar haben das mitbekommen, Hans Markus gestorben ist, dann war der Tod auf einmal sehr präsent in meinem Leben und er hatte kurzzeitig wirklich die Macht, mir Angst zu machen davor, vor dem, was kommt. Vielleicht geht's dir so, vielleicht leidest du an einer unheilbaren Krankheit. Ja, vielleicht hast du einfach Angst, du sitzt heute Morgen und du sagst, hey, ich weiß, ich werde irgendwann sterben, aber ich habe keine Ahnung, wie es danach weitergeht. Aber die gute Nachricht, die wir heute haben, die du heute Morgen hast und hörst, ist, wenn du an diesen Jesus, von dem wir vorhin gehört haben, an Jesus Christus, Gottes Sohn, wenn du an den glaubst, dann brauchst du keine Angst vor dem Tod zu haben. Und das lesen wir in 1. Korinther 15, 20 bis 22. Warum? Da steht, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, also der Gestorbenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, was wir vorhin gehört haben, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Im jüdischen Glauben ist diese Tür, diese Pforte zum Totenreich, zum Scheol im Jüdischen, die ist nur in eine Richtung geöffnet. Was sie damals geglaubt haben, oder vielleicht was Juden heute noch glauben, ist, du stirbst, du gehst in den Scheol, die Tür geht in die eine Richtung und dann ist sie zu. Du kommst da nicht mehr raus. Und es hat auch absolut gestimmt. Ja, bis an den Tag, an dem Jesus gestorben ist. Jesus ist in das Totenreich reingegangen und Jesus hat die Tür geöffnet und hält sie offen, sodass wir rausgehen können. Jesus ist in den Tod gegangen, um dich persönlich aus dem Totenreich zu befreien. Was zuvor unmöglich war, dieses Hinausgehen aus dieser Tür, das ist auf einmal möglich, weil Jesus es möglich gemacht hat. Ja, Jesus war der Erste. Er hat den Tod überwunden. Und wir lesen in der Bibel, der Tod konnte ihn nicht halten. Jesus starb, damit der Tod keine Macht mehr über uns als seine Gemeinde, über uns als seine Nachfolger hat. Wir lesen ein bisschen weiter im 1. Korinther 15. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Und wenn wir das lesen und sehen, wenn der Tod seine Tödlichkeit verliert, seine Endgültigkeit, sein Ende, dann brauchen wir keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Das Einzige, was den Tod angstvoll oder angstschaffend macht, ist, dass er eben diese Tödlichkeit hat, dieses Ende hat. Also der erste Punkt, wir als Jesu Nachfolger, als seine Gemeinde, du brauchst keine Angst vor dem ersten Tod zu haben. Der zweite Punkt, der sich anschließt, ganz ähnlich, wir brauchen keine Angst vor dem zweiten Tod zu haben. So, erster Tod, Ende von diesem Leben. Zweiter Tod, sagt die Offenbarung, ist das Verurteiltwerden im letzten Gericht. Ja, wenn Gott alle Menschen richtet, wenn sie vor seinem Thron stehen und sie unterteilt werden in Schafe und Ziegenböcke, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, dann ist es der zweite Tod, von dem die Bibel spricht. Und das Gute für uns ist, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wenn du an ihn glaubst, dann brauchst du auch dieses Gericht nicht zu fürchten. In Epheser 2 lesen wir, so wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist so unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, dann hast du jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt. Und das heißt, du brauchst keine Angst mehr zu haben vor dem Gericht, du brauchst keine Angst mehr zu haben vor dem zweiten Tod. Vielleicht geht es dir trotzdem manchmal wie mir. Ja, es kommen Gedanken, wie vielleicht bin ich noch gar nicht gerettet. Ja, ich habe noch Sünde in meinem Leben, das ist noch nicht gut. Oder vielleicht hast du die Angst, vielleicht werde ich irgendwann meine Errettung verlieren. Aber ich möchte dich und mich selbst ermutigen zu glauben, wenn du Gottes Angebot angenommen hast und ihm dein Leben wirklich übergeben hast, wenn du an diesen Jesus, von dem wir gehört haben, glaubst, dann brauchst du dich nicht zu fürchten, weil Gott selbst dein Glauben bewahren wird, sagt er in seinem Wort, und dass er dich niemals, niemals loslassen wird. Ja, wir als Gemeinde Jesu, du als Teil der Gemeinde Jesu, brauchst keine Angst vor dem Zorn Gottes zu haben, vor dem Gericht zu haben, vor dem zweiten Tod zu haben. Also der erste Punkt, wir brauchen keine Angst vor dem ersten Tod zu haben. Der zweite Punkt, wir brauchen keine Angst vor dem zweiten Tod zu haben. Der dritte Punkt ist ganz einfach, wir brauchen keine Angst vor dem dritten Tod zu haben. Nein, nicht ganz. Wäre jetzt zwar logisch, aber der dritte Punkt und vielleicht für uns heute Morgen am relevantesten in der Predigtreihe ist, wir brauchen keine Angst, um die Gemeinde zu haben. Ja, wir als Gemeinde, wir sind Gottes Augapfel. Wir sind die Braut Jesu. Er wird sie bewahren und er wird sie versorgen. Uli hat es vor 2 Wochen gepredigt, dass wir die Gemeinde, dass wir die Verlobte von Jesus sind. Ja, er ist nochmal fortgegangen, um Wohnung für uns zu bereiten. Haben wir ein paar verlobte Männer hier heute Morgen oder frisch verheiratet? Dürfte ich gerade mal kurz Handzeichen? Ja gut, so ungefähr 10, 11 Jahre. Die fühlen sich noch wie frisch verheiratet, ist doch schön. Sehr schön. Ich denke, ihr könnt mir einfach zustimmen, als Verlobter oder die, die frisch verheiratet sind, können sich noch zurückerinnern. Ich kann mich auch noch zurückerinnern, ist auch noch nicht so lange her, dass man als Verlobter, dass sich in dieser Zeit, wo man wartet, dass sich einfach alles um die Verlobte dreht. Ja, man ist so voller Vorfreude, dass diese Frau total im Fokus ist. Und ich glaube, bei Jesus ist es ganz genauso. Wir als Gemeinde sind seine Verlobte und die Gemeinde ist sein absoluter Fokus in dieser Welt. Ja, er liebt sie, er hat bereits sein Leben für uns, für die Gemeinde gegeben, um sie freizukaufen. Und jetzt wartet er sehnsuchtsvoll auf diesen Tag des Hochzeitsfests. Ich denke, die Verlobten können das sagen. Vincent ist zwar gerade ein bisschen... Sehr gut. Also du kannst mir zustimmen, oder? Man wartet sehnsuchtsvoll auf diesen Tag. War bei mir zumindest so. Ich hoffe, bei dir ist es auch so. Sonst bete ich für dich, ist kein Problem. Genau, und genauso wie Jesus sehnsuchtsvoll auf diesen Tag wartet, so will auch der Vater seinem Sohn eine perfekte und eine makellose Gemeinde geben. Ja, und der bereitet sie darauf vor. Die Gemeinde ist auch auch der Augapfel des Vaters, weil sie ihm so wichtig ist, dass sie perfekt und makellos ist für seinen Sohn. Und das ist einfach, das muss uns einfach klar machen und zeigen, wir brauchen keine Angst, um die Gemeinde zu haben. Sie ist das Wichtigste Gottes auf dieser Welt. Wie kann er nicht für sie sorgen? Wie kann er nicht sie bewahren? Und wir lesen es auch in Römer 8, 31, haben wir auch da dran. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn die Gemeinde absolut das ist, wofür Gott ist, was kann gegen uns sein? Oder wer kann gegen uns sein? Vielleicht hast du trotzdem öfter mal Angst um die Gemeinde, entweder als Haus des Herrn, als lokale Gemeinde oder um die ganze Christenheit, die ganze Gemeinschaft der Christen weltweit. Vielleicht fürchtest du dich vor der Bedrohung durch den Islam. Ja, wir bekommen das mit, es gibt verschiedene christliche Videoclips, auch wie der Islam auf dem Vormarsch ist und Europa sozusagen überrollt. Und als kurze Zahl, dass vielleicht im Jahr 2050 50% der europäischen Bevölkerung muslimisch sein wird. Vielleicht macht es dir Angst, dass die Gemeinde einfach überrannt wird. Vielleicht fürchtest du dich auch vor Verfolgung oder hast Angst, dass durch Verfolgung die momentan 100 Millionen Christen auf dieser Welt widerfährt, dass sie der Gemeinde schadet. Und es ist auch eine Tatsache, die einem Angst machen kann. Ja, was ich als so ermutigend finde in der Situation, wenn wir uns die Geschichte der Christenheit anschauen und auch jetzt aktuell, dort, wo die Gemeinde am meisten verfolgt wird und am meisten unterdrückt wird, da ist sie am meisten am Wachsen. Das ist ein absolutes Paradoxon, das ist übernatürliches Wirken Gottes, aber das ist eine Ermutigung für uns, dass wir uns nicht fürchten brauchen vor Verfolgung. Vielleicht hast du Angst, weil du schon Gemeindespaltungen miterlebt hast. Du hast erlebt, wie eine Ortsgemeinde, in der du warst, oder vielleicht auch eine bekannte Gemeinde zerbrochen ist und wie Menschen dadurch der Gemeinde den Rücken gekehrt haben. Vielleicht hast du Angst, wie ein bisschen in unserer Situation, dass es fehlende Ressourcen gibt, dass Räumlichkeiten fehlen und dass die Gemeinde daran scheitern wird, weil wir einfach in 2 Wochen nicht wissen, wo wir uns treffen. Wir werden einen Weg finden, aber vielleicht macht es dir Angst. Vielleicht sorgst du dich darum. Aber ich möchte dich in der Situation ganz spezifisch ermutigen, einfach, was wir schon getan haben, mitzubeten und Gott zu vertrauen. Weil ich bin mir 100%ig sicher von dem, was wir gerade gehört haben, dass Gott sich darum sorgen wird. Er wird sich kümmern. Ja, wir brauchen keine Angst zu haben, weil Jesus ganz klar an dieser Stelle sagt, die Pforten des Totenreichs werden die Gemeinde nicht überwinden und er selbst wird dafür Sorge tragen. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Keine Angst vor dem ersten Tod, keine Angst vor dem zweiten Tod, keine Angst um die Gemeinde. Es ist super ermutigend. Und zum Abschluss dieser Predigt möchte ich noch enden mit einem kleinen Aber oder vielleicht auch mit einem großen Aber. Ja, du brauchst keine Angst zu haben, sagt Gott hier. Aber das heißt nicht, dass du dich entspannt zurücklehnen kannst. Ja, die Bibel macht ganz klar in so vielen Stellen, dass wir uns in einem Kampf befinden. Und wir lesen auch in Offenbarung 3, wo Jesus Briefe an die Gemeinden schreibt, wo er sehr deutlich sagt, es ist ein Kampf, aus dem ihr siegreich hervorgehen sollt, dass er sie auffordert, aktiv zu sein. Nicht sich zurückzulehnen und sagen, ich brauche keine Angst mehr zu haben, Gott regelt alles, sondern aktiv zu sein. Und ich wünsche mir das für uns als Haus des Herrn, dass wir eine Gemeinde sind, die siegreich aus diesem Kampf hervorgeht. Und ich glaube, Jesus fordert dich heute Morgen auf, anhand dieser Stellen, ich habe das mal zusammengefasst aus Offenbarung 3, was Jesus den Gemeinden schreibt, er fordert dich heute Morgen auf, hab keine Angst, Erinnere dich neu an deine erste Liebe. Hab keine Angst, folge mir treu nach. Hab keine Angst, halte an meiner Liebe fest. Hab keine Angst, kehre von deinen Sünden um. Hab keine Angst, richte dich nach meinem Wort. Hab keine Angst, halte an deinem Bekenntnis zu mir fest. Hab keine Angst, sammle Schätze im Himmel und nicht auf der Erde. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir für deine Wahrheit aus deinem Wort. Gott, ich danke dir, dass du uns zusagst, wir als deine Kinder, wir als deine Gemeinde, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Dass wir keine Angst haben brauchen vor dem Tod, dass wir keine Angst haben brauchen vor dem Gericht, dass wir keine Angst haben brauchen um deine Gemeinde, weil sie dein großer Schatz ist, weil sie deine Braut ist, deine zukünftige, nach der du dich verzehrst, auf die du sehnsuchtsvoll wartest, Herr. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die aktiv ist, die diesen Sieg erringt mit dir zusammen, Herr, den du vorbereitet hast, den du möglich gemacht hast durch deinen Tod, Herr. Dadurch, dass du den Tod besiegt und entwaffnet hast, Herr, dass du das Totenreich aufgebrochen hast, Herr, für uns. Und ich bitte dich, dass diese Wahrheit in unseren Herzen so fest Fuß fasst, dass wir dir unendlich wichtig sind als Gemeinde, Herr. Dass wir keine Angst haben brauchen um nichts, weil wenn du für uns bist, Jesus, wer kann gegen uns sein, Gott? Ich bitte dich, dass du uns zu dieser Gemeinde machst, die sich an ihre erste Liebe erinnert, Herr. Jeder von uns persönlich sich festhält an deiner Liebe, an dem Bekenntnis zu dir. Herr, mach uns zu treuen Nachfolgern von dir, Herr, die dir wohlgefallen, Herr. Wir wollen uns als Gemeinde nach deinem Wort, als einzigem Maßstab und als einzige Autorität richten, Herr. Wir wollen bei dir Schätze erwerben, weil sie unendlich sind oder ewig sind und nie aufhören werden, Gott. Ich danke dir, dass du der Gründer dieser Gemeinde bist, dass du der Fels und das Fundament bist, auf diesem Gemeindefest steht und dass kein Mensch diese Verantwortung tragen muss, dass dieses Bekenntnis, diese Erkenntnis von dir, Jesus, dass sie das absolute Fundament ist, Herr. Und ich bitte dich, dass du das noch größer werden lässt hier in dieser Gemeinde, dass wir verstehen mit dem Innersten unseres Herzens, Herr, wer du bist. Jesus Christus, Gottes Sohn, der Messias, Herr, der Gesalbte, unser Retter, der alles für uns getan hat, Herr. Ich bitte dich, dass wir dich besser und besser und besser kennenlernen, Gott. Und so lass diese Worte einfach in uns wirken in dieser Woche. Lass sie unsere Leben verändern, Herr. Lass sie nicht nur uns Informationen in unseren Kopf bringen, Herr, sondern unseren Alltag verändern, unseren Umgang mit Menschen verändern, unseren Umgang mit Situationen verändern. Und lass uns bereit sein, uns selbst aufzugeben und zu investieren, um diesen Sieg für deine Gemeinde zu erringen, Herr. Lass uns eine siegreiche Gemeinde sein, Vater. Amen.